Jeder hat mindestens eine und sie ist nicht tot zu kriegen. Die Rede ist von der E-Mail. Sie wird in diesen Tagen stolze 40 Jahre alt und ist heute unser Thema im Podcast Digitalpolitik. Am Mikro sind wieder die Schmorbachs, ich Nicole Schmidt
und ich Sandra Rohrbach. Vor 40 Jahren, am 3. August 1984, wurde die erste E-Mail zwischen den USA und Deutschland verschickt, und zwar unter Wissenschaftlern. Laura Breeden sendete ihre elektronische Nachricht aus Cambridge, Massachusetts, nach Karlsruhe, und zwar an Professor Michael Rothart. Und 40 Jahre später, kann man sagen, ist die E-Mail der digitale Standard und nicht mehr wegzudenken.
Richtig. Und woran das liegt, besprechen wir heute mit dem E-Mail-Pionier Michael Rothart persönlich. Er ist bis heute in vielen digitalen Expertenräten und in Internetverbänden aktiv. Herr Rothart, das historische Ereignis, das liegt jetzt schon 40 Jahre zurück. Schreiben Sie eigentlich immer noch E-Mails oder sind Sie inzwischen auf SMS oder WhatsApp umgestiegen?
Nein, beides. Ich schreibe natürlich immer noch E-Mails. Ich bekomme auch am Tag so runde 50 bis 60 E-Mails. Man muss dazu sagen, leider der größte Anteil Spam, den man löscht. Aber es sind immer noch genügend echte Mails dabei. Und die WhatsApp und diese SMS-Short-Message-Systeme, die verwende ich natürlich auch, hauptsächlich aber im familiären Umfeld.
Die Family-Gruppe, ne, die man bei WhatsApp hat, das ist doch eigentlich genau. Der Klassiker. Ne? Genau. Aber kommen wir nochmal zurück auf Ihre erste elektronische Post, die Sie erhalten haben. War Ihnen damals eigentlich diese historische Dimension bewusst?
Absolut nicht. Es ging um die Wissenschaft. Es ging darum, möglichst schnell an Informationen ranzukommen. Die Computersysteme waren hauptsächlich aus dem amerikanischen Raum. Deswegen war die Verbindung mit Amerika natürlich auch interessant an Wissenschaftsergebnisse, an neuer Software und ähnliche Dinge dran zu kommen. Und das war erstmal gut. Im Übrigen gab es damals natürlich unter den Wissenschaftlern keinen Spam. Deswegen konnte man die Mail auch sehr, sehr gut verwenden. Dass das dann so Fahrt aufnimmt, kam ja erst alles viel, viel später, also 10 Jahre später. Die Verbindungen waren damals nach USA sehr, sehr teuer. Ihre Vorgängereinrichtung, die Deutsche Bundespost, hatte da das Monopol und da fielen auch allein für E-Mail zu der Zeit schon mal 30.000 D-Mark im Monat an Kosten an.
Ja, das ist ein stolzer Preis. Herr Rothart, Sie haben es gerade selbst gesagt, E-Mails gab es zu Beginn nur im akademischen Umfeld. Also das war gewissermaßen ein bisschen was Elitäres. Dann aber hatte E-Mail den Sprung in die Alltagswelt geschafft und immer mehr normale Leute hatten einen E-Mail-Account. Was ist denn passiert, mal abgesehen von der Preisentwicklung, dass die E-Mail so handhabbar wurde? Also welche Vorteile hat die E-Mail auch ausgespielt?
Die Vorteile waren im Prinzip auch für die normalen Leute, die breite Öffentlichkeit, genau dieselben wie eigentlich für die Wissenschaft auch. Man konnte unabhängig von der Zeit Informationen austauschen. Wenn einem jetzt was einfiel, hat man halt mitten in der Nacht eine E-Mail geschrieben und war sich sicher, naja, spätestens am anderen Morgen oder anderen Mittag kommt die an, der andere konnte antworten. Man war nicht auf Samstage, Sonntage, Feiertage fixiert und musste dann warten, bis wieder ein Brief zurückkam. Also dieses asynchrone Verhalten, dass man eben zeitunabhängig was schreiben konnte, das war der eine Punkt. Am Anfang konnte man auch noch keinerlei Dateien, Fotos oder Ähnliches an die E-Mail anhängen. Da ging es also wirklich nur um reinen Text, so reine Information. Und ich glaube, für viele Leute war das einfach die schnelle Kommunikation. Ein bisschen später hat dann die E-Mail auch die Postkarte ersetzt. Und zwar insofern, dass man halt aus dem Urlaub eine E-Mail geschrieben hat, anstatt dass man da irgendwo hingegangen ist, Briefmarke kaufen, Postkarte kaufen, mit Hand draufschreiben. Das waren eigentlich die Hauptvorteile.
Die E-Mail wurde ja auch immer mal wieder totgesagt. Dabei hat sie sich ja trotzdem als erstaunlich widerstandsfähig gezeigt. Man hat ja heutzutage den Eindruck, man gibt ja viel häufiger seine E-Mail-Adresse an als seine eigentliche Postadresse. Wird das Ihrer Meinung nach in Zukunft auch so bleiben? Ist die E-Mail gewissermaßen unkaputtbar geworden?
Im Moment sieht es genau so aus, dass die E-Mail eben sich stetig hält. Sie hat allerdings das Gewicht etwas verschoben. Die E-Mail ist weggegangen von dem Privat zu privaten E-Mails. Da herrschen eher die WhatsApp und ähnliche Nachrichtensysteme vor. Aber die Firmen und die Behörden haben die E-Mail inzwischen entdeckt nach vielen Jahren. Und Rechnungen werden heute immer noch per E-Mail verschickt als sogenannte Attachments oder Anhänge. Und die Firmen sind inzwischen auch besser vorbereitet als früher. Früher konnte man eine E-Mail an eine Firma schreiben und war froh, wenn man dann nach 8 Tagen eine Antwort gekriegt hat per Mail oder manchmal auch per Post. Und das ist aber deutlich besser geworden. Also Firmen und Behörden haben sich voll auf die E-Mail eingestellt und deswegen glaube ich auch, dass es sich noch eine ganze Zeit lang halten wird. Es ist eben einfacher. Ich bekomme selbst die Strafzettel per E-Mail.
Hoffentlich nicht zu viele, Herr Professor Rothart.
Nein. Und man kann sich dann in der Online anmelden und kann das alles aufgeben, anstatt dass man irgendwas ausfüllen muss und wieder zum Briefkasten laufen muss. Und jetzt nach den neuesten Entwicklungen, dass die Post ja hergeht und noch länger dauert, gibt es vielleicht der E-Mail nochmal einen Schubs.
Jetzt haben Sie gerade selbst schon diese ganz spannende Entwicklung der E-Mail skizziert, ne? Angefangen mit so ein paar Kilobyte Text nur, die man versendet hat. Und dann hat so eine Übertragung von den USA nach Deutschland auch gern mal die ganze Nacht gebraucht. Und heute kann ich in wenigen Sekunden eine Datei mit oder eine Mail mit sehr vielen Dateianhängen versenden. Was trauen Sie denn der Mail noch in Zukunft zu an Weiterentwicklung?
Also wenn ich die technische Entwicklung sehe, die sich im Moment unter dem Begriff künstliche Intelligenz, ob es das ist oder nicht, sei mal dahingestellt, auftut, da sehe ich schon eine ganze Menge. Da kann einem die Software in Zukunft viele Dinge abnehmen. Man schreibt den Brief und die künstliche Intelligenz sucht die ganzen Daten raus, die man dazu braucht, wo die Mail hingehen soll. Möglicherweise sind auch die neueren Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz dazu angetan, die Spam-Mails zu minimieren. Und Sie sagten gerade eben, die Mail hat 24 Stunden gedauert. Nicht ganz korrekt. Fakt ist, wie das früher funktioniert hat, man hat in Deutschland die E-Mails gesammelt an einem Rechner. Dieser Rechner hat Verbindungen nach USA aufgenommen und hat die Mails, die sich angesammelt hatten, rübergeschickt und im Gegenzug die Mails, die sich in USA für Deutschland angesammelt hatten, wurden dann abgeholt. Also man hat beide Richtungen auch bezahlen müssen, weil der die Verbindung aufbaut, bezahlt. Man kennt es früher noch von den Telefonen, wo man dann die 10 Pfennigstücke nachschmeißen musste. Mhm. Und die eigentliche Übertragung war nicht langsamer als heute, auch wenn die Leitungen deutlich langsamer waren. Dafür brauchen die E-Mails heute viel mehr Zeit in den ganzen Spam-Filtern, um rauszufiltern, was der Endverbraucher jetzt nicht haben will.
Ist denn die KI dann vielleicht dann auch so eine Hilfe, um genau diese Spam-Mails endlich mal loszuwerden oder mein Postfach auch ein bisschen besser zu strukturieren? Das wäre auch ganz schön, ehrlich gesagt.
Da gebe ich Ihnen völlig recht. Das Postfach ist noch genauso strukturiert wie vor 40 Jahren. Da hat sich nicht viel getan. Und da hoffe ich doch sehr drauf, dass sich gerade über KI, künstliche Intelligenz, diese Dinge sehr stark verbessern und vor allen Dingen die Spam und die Gefährdung auch über die Spams. Manche Leute klicken ja die Mails immer noch an, was man nie machen sollte, dass das dann eben auch abnimmt. Aber ich glaube nicht, dass damit dann die Mail zurückfindet zum allgemeinen Austausch, Das wird bei den Short-Message-Systemen oder bei den WhatsApp und Co. bleiben, weil das Verhalten ein ganz anderes ist. Man tippt einfach was, macht sein Emoji dazu. Das ist bei Mails eher nicht der Fall.
Das ist ein bisschen offizieller, ne? Wo wir gerade bei dem Thema Ablage sind, Herr Rotert, eine Frage, ich hoffe, ich darf die stellen. Wie alt ist denn die älteste Mail in Ihrem Postfach?
40 Jahre?
Nein, ich habe natürlich mit der Zeit mal hin und wieder die Mailadresse gewechselt. Meine ursprüngliche Mailadresse, als die Mail aufkam, war rotert@germany. Feine Adresse.
Ja, sehr funktioniert, exklusiv.
Ne? Ja, funktioniert aber heute leider nicht mehr in der Form, weil erst später danach kamen dann die Länderkennungen dran. Das würde dann eben heute übersetzt rotert@germany.de heißen, doppelt gemoppelt also. Und diese alten Mails habe ich natürlich nicht mehr im Postfach. Ich glaube, im Moment geht mein Postfach mit dem Archiv und was man so auslagert, zurück bis 2001.
Naja, immerhin. Auch schon ein ganzes Stück rückwärts.
Aber Sie haben schon gerade eben über das Ad-Zeichen gesprochen. Das hat ja damit mit der ersten E-Mail auch so Einzug gehalten. Also der sogenannte Klammeraffe. Wie ist das eigentlich gekommen? Also wie wurde das zum Symbol für die E-Mail?
Die erste Mail ist übertragen worden zwischen zwei Computern, der dann genau nach dem Ad-Zeichen abgestürzt ist. Das war 1971, also hat es immerhin 13 Jahre gedauert, bis dann die Mails zwischen USA und Deutschland gelaufen sind. Deutschland war da im Übrigen vom akademischen Bereich, abgesehen von England, die ersten, die da an den Netzen dran waren im akademischen Bereich. Dieses Ad-Zeichen kam genau deswegen dran in die Mail rein, um auszudrücken, Benutzer an Computer. So war das, und das Ad ist dieses an. Mhm. Einfach übersetzt, dass das ein Klammeraffe ist, den man natürlich auf allgemeinen deutschen Tastaturen früher nie gefunden hätte, sondern nur auf den amerikanischen Tastaturen. Das war eben so. Heute ist der Klammeraffe auf allen deutschen Tastaturen, auf allen Tastaturen zu finden. Natürlich wegen der E-Mail.
Heute ist er beinahe schon Kulturgut. Ne? Also seit 40 Jahren gibt es nun die E-Mail in Deutschland, aber von Müdigkeitserscheinungen keine Spur. Auch künftig wird die E-Mail zu unseren digitalen Instrumenten zählen. Herr Rotert, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Das war ein wirklich erhellendes Gespräch.
Und wir freuen uns, dass wir uns gehört haben und uns nicht nur über E-Mail ausgetauscht haben. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Ich danke Ihnen.
Tschüss.
Tschüss.